Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 10. Juni 2024. Draußen ist es schön, während es heute Nacht geregnet hat. Ich habe schon was verraten, Andreas. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Es ist wirklich ein schöner Tag und eigentlich ist es optimal von den Bedingungen. Die Nacht über hat es geregnet und heute haben wir einen sonnigen Tag. Wir erwarten jetzt in den nächsten Tagen viel, viel Sonne. Bis zu 23 Grad stand gerade drin. Ich habe gestern noch gelesen 25 Grad, aber ehrlich gesagt wären mir 23 lieber. Wir haben einen stahlblauen Himmel, ein paar Schiffchenwölkchen drüber, einen silberchangierenden wunderschönen See und eine grüne Farbenpracht der Blätter und der Blüten darunter. Ja, und die geben sich hier gegenseitig die Farben in die Hand und es ist einfach wunderbar, das zu erleben.
Ja, die Farbenpracht war gestern auch in ganz Europa zu sehen. Da ist es ordentlich hergegangen, was die verschiedenen Parteien angeht. Es ist in Europa gewählt worden, also hat einige Überraschungen gebracht. Und Andreas, offensichtlich hat man es nicht geschafft, so viel zu fälschen oder zu manipulieren, was die Wahlzettel angeht, was ja im Vorhinein ersichtlich wurde, dass da auch ganz vorsätzlich in Hamburg beispielsweise gesagt wurde, ja, da kann man ein bisschen was manipulieren, scheint nicht so geglückt zu sein, weil das Ergebnis ist ziemlich eindeutig.
Ja, wahrscheinlich ist es dann eben halt noch eindeutiger, wenn denn sogar auch einige dabei, wenn das falsche Ergebnis angekreuzt wurde, das falsche, und wir wissen, was das ja ist in dieser Zeit. Das Ganze hier ist letztendlich eine Situation, wie wir sie kennen von George Orwell. Eine völlige Verkehrung der Tatsachen. Eingesperrt sein heißt Freiheit, gut heißt schlecht, dunkel ist Licht. Und genau diese Gegenteile, wollen wir das mal auf den Kopf drehen. Gestern war ein verhältnismäßig guter Tag zugunsten der Demokratie, weil die AfD tatsächlich einen Schub bekommen hat. Die einzige Partei, die sich für eine direkte Demokratie ausspricht. Eine direkte Demokratie nach Schweizer Modell bedeutet, jeder Bürger darf in relevanten Fragen, die ihn betrifft, selbst entscheiden, wie entschieden werden soll. Und das ist eine andere Situation als die repräsentative Demokratie, wo dann Abgeordnete oder Abgeheftete, wie ich sie gerne nenne, dann für die Bürger entscheiden. Da ist ein großer Korruptionsfaktor als Gefahrengut dort, weil man diese Menschen natürlich wesentlich besser einzeln dann einnorden kann mit entsprechenden Mitteln. Wir wissen ja den sportlichen Umgang zum Beispiel der Steuergelder von Frau von der Leyen bei ihren Impfbestellungen und all diese Dinge. Das ist ganz typisch. Und gestern war ein guter Tag für die Demokratie. Selbst wenn die Autokraten, die diktatorisch orientierten Hofmedien mittlerweile davon sprechen, dass genau diejenigen, die die Demokratie fordern, die Antidemokraten sind. Und hier sehen wir dieses Orwellsche Modell, das alles auf dem Kopf steht.
Es ist so auf dem Kopf, dass man schon fast gar nicht versteht, was du gerade gesagt hast.
Ja, eigentlich ist ganz einfach.
Mhm. Ja, aber vielleicht bin ich auch durch die Vorauswahl schon derartig durcheinander und irritiert. Also wir wollen mal von vorne anfangen und wir machen einen Abschnitt zu den Europawahlen. Ich denke mal, das gebietet einfach die Aktualität. 361 Millionen Menschen aus 27 Ländern waren gestern aufgerufen, für ein neues Parlament zu stimmen. Alleine in Deutschland gibt es rund 65 Millionen Wahlberechtigte. Ein deutliches Zeichen, wie überaltert die Gesellschaft ist. Und man konnte sich entscheiden zwischen 35 Parteien und rund 1400 Kandidaten. Wenn das mal nicht schon Verwirrung genug ist am Anfang. Die Beteiligung bei der Europawahl in Deutschland hat mit 64,8% einen neuen Höchstwert seit der Wiedervereinigung erreicht. Andreas, da scheinen doch einige Menschen zu meinen, doch noch Einfluss nehmen zu wollen auf das Schicksal des Landes.
Naja, wir haben nun einmal eine parlamentarische Demokratie und da ist es eben so, dass das die einzige Möglichkeit ist, zurzeit überhaupt politisch etwas zu verändern. Das Schwierige ist, dass die Medien uns ja ein anderes Bild vermitteln, als das, was die Realität uns dann zeigt. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ist, dann bedeutet das, dass Menschen aktiv eingreifen wollen, Sie wollen nämlich, dass zum Beispiel Frieden einkehrt. Sie haben Angst vor den Eskalationsparteien. CDU, SPD, Grüne und FDP sind zum Beispiel reine Eskalations- und Kriegsparteien. Und die Menschen wollen eine Friedenspartei. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD sind die einzigen, die sich tatsächlich für Friedensverhandlungen einsetzen. Und das ist für die Menschen ein ganz wichtiges Votum. Und diese ganze Nummer abgelutscht, wie man sie hinstellt, Nazis hier und rechtsradikal da, das ist so unsinnig, das Ganze, das merken die Bürger. Und wenn man dann die Nachrichten sieht oder auch die Informationssendungen in den Medien sieht, zum Beispiel bei jungen Leuten, da hat man das Gefühl, alles ist grün und alles ist woke und alles sind nur noch Regenbogenfarben. So wird das dargestellt. Und jetzt stellen wir genau fest, dass das Gegenteil der Fall ist. Und das finde ich interessant, dass man erkennt, dass die Propaganda nicht funktioniert und die veröffentlichten Meinungen etwas anderes sind als die öffentliche Meinung.
Ich vermute auch, dass es waren ja zum Teil entgeisterte Gesichter nach dem Wahlergebnis gestern bei den Ampelparteien beispielsweise. Und ich schätze mal, auch in den Hofberichterstattungsmedien wird ein ähnlicher Effekt ausgelöst worden sein, dass man nämlich so ein bisschen aus der Blase, aus der eigenen rausgeblubbert wurde und erkennen musste, dass man vielleicht doch eine andere Sprache spricht als die der Bürger.
Naja, also ich muss sagen, ich glaube, dass diese Journalisten, die wir haben in diesen Führungspositionen, die ja charakterlich offenbar ausgesucht sind, das ist ja klar. Intellektuell vermutlich auch, da braucht man nicht so wahnsinnig suchen, aber man hat da bestimmte Menschen reingesetzt und die glauben das selbst, was sie sagen. Die sind zutiefst erschüttert und hinterfragen überhaupt nicht, was ist Demokratie, was ist Wahlfreiheit, was ist Diktatur, was ist Autokratie, gibt es überhaupt einen menschengemachten Klimawandel, darf man das überhaupt hinterfragen? Das sind so ganz simple, abgerichtete Scheuklappenjournalisten. Das ist ihr Job, Scheuklappenjournalismus. Und jetzt kommt plötzlich eine andere Information rein, die ihr Weltbild entweder erweitern würde oder sie lehnen es ab und nennen es extremistisch. Und das ist genau das Irrsinnige.
Aber das ist ja auch das Zeichen totalitärer Strukturen, in die man jetzt offenbar mehr und mehr hineinrutscht. Und die, die rutschen lassen, die wundern sich jetzt gerade über das Ergebnis. Aber wir kommen gleich noch zu ein paar Punkten, wo Veränderungen anstehen. Auf jeden Fall, lass uns noch mal ganz kurz hier darüber sprechen, wie sieht die Verteilung aus? Die Bundeswahlleiterin hat heute am Montagmorgen nach Auszählung aller 400 Kreise in Deutschland auf ihrer Homepage mitgeteilt, dass CDU und CSU zusammen auf 30% gekommen sind. Die AfD hat sich deutlich verbessert auf 15,9%. Von den in Berlin regierenden Koalitionsparteien fiel die SPD auf historische 13,9% zurück. Das ist das schlechteste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl. Die Grünen stürzten noch stärker ab auf 11,9%. Die FDP erlitt mit 5,2% ganz leichte Einbußen und das neu gegründete linke Bündnis Sarah Wagenknecht, also die BSW, kam aus dem Stand auf 6,2%. Und damit bestätigt sich das, Andreas, was du sagst. Auch Sarah Wagenknecht hat ja diese große Aktion mit Alice Schwarzer zusammen gestartet, für den Frieden mit Russland einzustehen und dafür die Wege zu ebnen.
Genau, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die Menschen wollen keinen Krieg mit Russland. Die Leute spüren, dass es eine Kriegstreiberei ist. Es ist nicht mehr dem Bürger zu vermitteln, dass man sagt, der Russe will unbedingt Europa angreifen, wenn man sieht, dass durch das eigene Land die Massentransporte von Kriegsmaterial an die russische Grenze hingefahren wird. Natürlich mit dem Argument, wir wollen uns verteidigen gegen einen Angriff, der überhaupt nicht stattfindet. Und wenn man sich das ansieht, wie die geopolitische Lage ist, dann wird das auch nicht stattfinden, es sei denn, man will es provozieren. Aber die Europäer haben auch durch die EU, wir dürfen nicht vergessen, Frau von der Leyen ist aus meiner Sicht eine Frau, die ausschließlich die US-Interessen vertritt. Das heißt, es ist eine fast außenpolitische Stelle mittlerweile der Vereinigten Staaten von Amerika. Da sehe ich das Hauptproblem. Das heißt, die Interessen Europas werden nicht mehr vertreten. Und deshalb ist es so verrückt, wenn jemand sagt, dass jemand, der kritisch gegenüber der EU ist, dass er kritisch gegenüber Europa ist. Nein, vielleicht sollte man mal hinterfragen, dass die EU vielleicht extrem schädlich ist für Europa. Und dann wird nämlich vielleicht auch ein Schuh raus. Einfach mal zulassen.
Ja, diese konservative EVP, der Frau von der Leyen ja auch angehört, in Deutschland der CDU, die haben ja ordentlich abgeräumt in der EU. Andreas, worüber ich hier stolpere, da hätte ich gern noch mal eine Einordnung von dir. Die CDU-CSU kommen zusammen auf 30% in Deutschland. Also stärkste Partei, fast doppelt so stark wie die AfD. Während die anderen ja dahinter völlig versagen. Aber war es denn nicht die CDU-CSU unter Angela Merkel und Horst Seehofer, die zum Beispiel diese sogenannte Flüchtlingspolitik seit 2015 möglich gemacht haben und mit allem Nachdruck durchgesetzt haben, dass Millionen Migranten zum Teil unkontrolliert ins Land strömen konnten und naja, die Ampel hat ja nichts dran geändert, im Gegenteil, die haben noch einen Holzscheit nachgelegt. Und war es nicht auch Spahns CDU-Gesundheits- bzw. Krankheits- bzw. Covid-Politik unter der CDU-Politikerin Angela Merkel als Kanzlerin, die die Menschen in die Spritze gejagt haben, die den Menschen diese Maßnahmen, diese Angstmaßnahmen zugemutet haben? Wie kann es sein, dass diese Partei auf 30% kommt?
Ja, also die Dummheit der Menschen ist unergründlich. Und das muss man einfach, diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die meine ich jetzt übrigens dann auch. Also wir müssen einfach sehen, der letzte Bundeskanzler, der aus meiner Sicht die Interessen der eigenen Bürger vertreten hat, auf ökonomischer Sicht, auf politischer Sicht, das war Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat sich stark gemacht für eine Achse zwischen Russland und Deutschland. Und das wäre die einzig vernünftige Richtung, weil es ist unser Nachbar und mit dem muss man leben. Und wenn die sich jetzt gemeinsam zusammengetan hatten, und es sprach nichts dagegen, dass die Russen nicht geliefert hätten und eine Abhängigkeitserklärung der Deutschen vom russischen Gas ist eine absurde Fehlbehauptung, weil die Russen abhängig sind von den deutschen Geldern, die sie dafür bekommen. Das ist die Realität. Das heißt, das ist ein Deal auf Augenhöhe. Man ist gemeinsam abhängig und eine bessere Grundlage für Frieden und auch für Produktion gibt es ja letztendlich gar nicht. Und dann kam Frau Merkel ins Spiel und hat ganz klar eine sozialistische Politik eingeführt. Man wirft ihr ja vor, dass sie auch mit Russland noch sehr viele Details noch bearbeitet hat gemeinsam. Ich sehe, das war schon ein Auslaufmodell, was sie hatte, weil Schröder hatte eben halt diese Verbindung zwischen Russland und Deutschland natürlich sehr stark gemacht. Die einzig vernünftige Regel, die es gegeben haben konnte. Und dann hat dieser Zerstörungsprozess durch Frau Merkel, und zwar im Konsens mit den gesamten anderen Politikdarstellern, die mitgelaufen sind, die Zerstörung Deutschlands eingeleitet. Und das sind nicht nur im Prinzip die Flüchtlingspolitik, das sind die Dieselaffäre, das sind viele, viele Dinge, die wir hatten im Prinzip, aber vor allem dann eben die Flüchtlingspolitik und dann natürlich auch die Eskalationspolitik gegen Russland durch die Minsker Abkommen, die gelogen waren von der westlichen Seite. Das war das Problem. Und so hat man das aufgebaut. Und was jetzt die Ampel gemacht hat, man hat jetzt im Prinzip wirklich die wildesten Strategen da oben jetzt nach Berlin reingesetzt, wo jeder sieht, okay, schlechter kann es nicht mehr gehen, wenn man irgendwo in der Stadt die ersten 20 Leute zusammennimmt auf irgendeinem Marktplatz und würde sie alle zu Ministern machen, dann würde wahrscheinlich das Ergebnis besser sein als das, was wir hier heute haben gerade. Aber es alles auf die Ampel zu schieben, ist falsch. Die schießen einfach nur noch den Rest weg, was vorher schon marode gemacht wurde.
Ja, ganz genau. Ich erinnere mich, also ich bin nicht ganz d'accord mit dir, was die Lobpreisung von Herrn Schröder angeht. Denn du hast recht, also was die Russlandpolitik angeht, er ist zumindest jemand, der Friedensvorschläge macht, der den Kontakt hält und auch empfiehlt, Verhandlungen weiterzuführen. Aber es war Schröder, der die Jugoslawienpolitik unterstützt hat, der es mit möglich gemacht hat, dass Jugoslawien zerstört wurde. Und das gibt er auch ganz offen zu. Er war auch derjenige, der eine Familienministerin eingesetzt hatte, Renate Schmidt, die mit der Krippenpolitik richtig losgelegt hat, nach einem totalitären Vorbild. Und es war dann die CDU, wo ich dachte, Mensch, jetzt kommt die Frau Merkel mit einer christlichen Familienpolitik und dann bringt sie noch die wunderbare CDU-Politikerin Ursula von der Leyen mit, die als sogenannte Familienministerin sicherlich da jetzt wieder gegensteuert. Das Gegenteil war der Fall. Von der Leyen wurde die Krippenministerin schlechthin, die sofort nach Amtsantritt 750.000 weitere Krippenplätze einrichten lassen wollte. Das Ziel ist, glaube ich, auch nahezu erreicht worden. Und das ist keine konservative Politik.
Das stimmt, da hast du völlig recht. Nichtsdestotrotz bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist nicht souverän. Der kann nicht entscheiden für sein Land so, wie er will, sondern er kann nur maximal entscheiden, wie die Zukunft aussehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dieser Jugoslawien-Konflikt, das war ja auch ein US-zentrischer Konflikt. Wir dürfen nicht vergessen, mit der Herauskopplung vom Kosovo und all diese Dinge, das sind ja alles strategische Strukturen, die letztendlich den Vereinigten Staaten von Amerika dienen. Und an bestimmten Stellen kann man nicht so richtig. Aber ich würde auch nie sagen, dass Schröder alles richtig gemacht hat, um Himmels Willen. Aber das ist auch bei einem Donald Trump nicht. Der hat viele gute Sachen gemacht, zum Beispiel in der Innenpolitik, der Wirtschaftspolitik von USA, fordert aber gleichzeitig eine 2%ige Rüstungsgröße vom Bruttoinlandsprodukt in Europa gegen Russland. Und daran merkt man dann eben halt auch, okay, die stehen alle unter Druck. Aber in Deutschland ist es besonders, weil es ein Besatzungsstaat ist, wie es Gregor Gysi immer wieder sagt, und aus diesem Grunde bei 38.000 amerikanischen Soldaten im eigenen Land muss man vorsichtig sein, sich mit denen zu erzürnen. Da spielen also auch noch diese Faktoren eine Rolle.
Ich glaube, Hans-Georg Maaßen von der Werteunion, der hat es auf den Punkt gebracht, was die grüne Politik angeht, was die angeblich konservative Politik angeht. Er hat auf X Folgendes geschrieben. Es gilt, mit einem grundsätzlichen Irrtum aufzuräumen. Der aktuelle grüne Rückbau unserer Volkswirtschaft, das Herbeiführen von Mangel, die Deindustrialisierung, die Verknappung von Ressourcen, die Kontrolle der Bürger in all diesen Feldern, die Vertreibung großer Unternehmen ins Ausland. All dies ist nicht Folge von Unfähigkeit beim grünen Regierungspersonal. Nein. Es ist die Umsetzung grüner Urprogrammatik, neosozialistisch gestaltet, angetrieben von einem grundtiefen Hass auf alles Industrielle, Schaffende, Tüchtige. Es ist ein grüner Kulturkampf, inzwischen tief hineingetragen in SPD und CDU. Es ist ein ernster Kampf um die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Landes.
Richtig, und es geht ja letztendlich um die Eigenzerstörung der derzeitigen sogenannten standardpolitischen Parteien, die wir alle kennen. CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke nehmen sich eben nichts mehr. Es gibt nur eine einzige alternative Partei, aber die sollten wir auch nicht in den Himmel loben, weil auch das ist eine Partei. Und eine Partei ist von sich aus korruptionsanfällig. Und eine Partei, die dann wechselt, gerät dann in dieselben Problematiken und in dieselben, ich sage mal, Daumenschrauben hinein, wie jede andere Partei vor ihr auch. Und da beginnt dann eben die Korruption. Das ist ein wesentliches, großes Problem, was wir letztendlich haben. Ich glaube ganz einfach, dass wenn jetzt die AfD, nehmen wir mal an, bei der nächsten Bundestagswahl alles übernehmen würde, dann würde man ihnen den Untergang Deutschlands anheften, der jetzt nämlich nicht mehr so aufzuhalten ist. Ich rede vom ökonomischen Untergang und den Neuaufbau. Das heißt nicht Ende, nicht Finale. Aber wenn jetzt eben halt Deutschland gegen die Wand fährt, und es fährt gegen die Wand, der Prozess ist im freien Fall und der freie Fall ist aus der Kontrolle geraten, aus meiner Sicht. So, und wenn man jetzt in dieser Phase des freien Falls einen Wechsel der Regierung durchführt, wir hätten einen AfD-Kanzler beispielsweise, dann wäre der freie Fall nicht aufzuhalten, wäre vielleicht ein bisschen schwächer im Aufprall. Aber es wäre der Aufprall da. Dann kommt die große Ernüchterung und dann beginnt ein dramatischer Wiederaufbau. Aber die Grünen und die Linken werden dann sagen, wir waren schon fast so weit durch und hätten alles geschafft und jetzt ist die AfD gekommen und hat jetzt alles kaputt gemacht. So würde dann nachher das Narrativ aussehen. Und es ist wichtig, dass dieser Zusammenbruch im Rahmen der rot-grünen Führung auch stattfindet. Das ist meine Meinung. Und dann den Neuaufbau eben machen mit alternativen Parteien.
Rot-Grün, die ja nun wirklich abgestraft waren mit historischen Tiefstwerten, kämpfen natürlich darum, dran zu bleiben. Insofern läuft es richtig. Während der CSU-Parteichef Markus Söder den Bundeskanzler Olaf Scholz zum Rücktritt aufgefordert hat. Ich meine, das fordern gerade die Richtigen, die ja auch, ich kann mich erinnern an Söder während der Mikrobenzeit, wie er die Impfpflicht gefordert hat, wie er wütend wurde, wenn man dagegen war. Andreas, ich verstehe nicht, dass solche Politiker, die im Glashaus sitzen, mit Felsbrocken werfen.
Ja, das ist das Problem. Es gibt Politiker, die haben kein Rückgrat, aber eine Riesenleber. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Die Wendehälse, die dann immer wieder neu auftauchen und die dann sagen wollen, ja, jetzt müssen wir dringend etwas tun und jetzt müssen wir die rausschmeißen. Nein. Wir müssen sehen, dass wir in eine Diskussion kommen. Und ich möchte noch mal drauf gehen, auch auf die Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich bin ganz froh darüber, dass Sarah Wagenknecht damit drin ist. Und diese linkssozialistische Politik, die man ihr unterstellt, sollte man auch nicht wirklich komplett verteufeln, sondern man muss diskutieren, was sie damit wirklich meint. Sie ist erst einmal für den Frieden verantwortlich und sie ist nicht einfach eine Pauschalsozialistin, denn diese reine freie Marktwirtschaft, dieser Voluntarismus oder diese Überliberalität kann auch zu bestimmten Problemen führen, gerade was die Eigentumsökonomie anbelangt. Ein sehr komplexer Bereich, ich weiß das, aber ich bin insofern ganz froh darüber, dass wir wegkommen von dieser faschistoiden, einheitlichen Sichtweise einer rot-grünen Brille und rot und grün vermischt. Es gibt eine andere Farbe und die kennen wir, da haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht, dass wir hier endlich im Prinzip wieder in eine Diskussion kommen, aus mehreren Perspektiven die Interessen der Menschen wieder zu diskutieren.
Schön wär's, ja. Wir gucken mal weiter, wie die Reaktionen so waren. Herr Scholz hatte sich ja für die Vertretung im EU-Parlament als Spitzenkandidatin Katharina Barley ausgedacht. Das ist eine frühere Justizministerin in Deutschland, die immer sehr hübsche Kleider trägt. Die hat jetzt historisch schlecht abgeschnitten, denn sie ist sozusagen das Gesicht gewesen für die SPD. Aber also sie scheint jetzt diesen Absturz ganz anders zu verarbeiten, als es den Anschein hat. Sie sagt, ich bin im Moment überhaupt nicht mit eigenen Ambitionen beschäftigt. Das hat sie jetzt nach Beratungen des SPD-Präsidiums gesagt, zu diesem Debakel von 13,9% SPD. Und auf die Frage, ob sie sich mit so einem schlechten Ergebnis im Rücken überhaupt erneut auch als Vizepräsidentin des Europaparlaments bewerben könne, hat sie darauf hingewiesen, dass in Europa eigene Gesetze gelten würde. Wörtlich sagt sie, das ist ein eigener politischer Bereich, wo eigene Gesetze gelten.
Richtig, die eigenen Gesetze hat der Satiriker, ich glaube Semrott heißt er, glaube ich, gesagt. So wunderbar, ich kann euch nur empfehlen, euch das wirklich anzusehen. Der ist Satiriker und war eben halt eine Legislaturperiode in der EU und er hat gesagt, wie dort tatsächlich eigene Gesetze gelten, komplett ohne Kontrolle, wo die Korruption in einer klarsten Form beschrieben wird, wie man sich nicht ausdenken könnte, dass er sogar private Flugreisen in den Urlaub eingereicht hat bei der EU-Kommission. Und die haben ihm das Ding anstandslos bezahlt, auf sein Gehalt noch mit obendrauf. Also diese Form der Korruption ist so unfassbar und mich wundert, dass das nicht in allen Lettern eigentlich der Mainstream-Medien auftreten, aber es wundert natürlich nicht wirklich, ist es klar, aber das sollte man sich wirklich ansehen. Ich weiß nicht, wie er jetzt wirklich heißt, aber das sollte man nochmal einstellen, weil es so toll ist.
Du suchst das raus und wir stellen es ein. Ja, wir kommen auch gleich zu den Konsequenzen, die doch einige Regierungschefs wie in Frankreich und in Belgien ziehen. Für Deutschland scheint das trotz dieses wirklichen Absturzes überhaupt kein Thema zu sein. Das hat nämlich der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, heute in Berlin mitgeteilt. Er sagt, vorgezogene Neuwahlen wird es in Deutschland nicht geben. Das sei zu keinem Zeitpunkt, keiner Sekunde Thema gewesen. Und weiter führt er aus, der Wahltermin im Herbst nächsten Jahres regulär, und das planen wir auch so umzusetzen. So führte er das aus und verwies insbesondere auf die unterschiedlichen politischen Systeme in Deutschland und Frankreich. Und zwar sei das Wahlergebnis für SPD, Grüne und FDP nicht ersprießlich ausgefallen. Die Bewertung im Detail müssten aber die einzelnen Parteien abgeben. Die Legislaturperiode sei auf 4 Jahre angelegt und am Ende der 4 Jahre wird abgerechnet.
Naja, also ich hätte ja schon damit gerechnet, das wisst ihr noch, dass im Dezember letzten Jahres die Ampelkoalition zusammenbrechen wird, weil man da über bestimmte Methoden sich seine Altersversorgung hätte dann schon sichern können, auch wenn man die ganze Legislaturperiode nicht durchgehalten hätte. Dazu ist es nicht gekommen. Das habe ich anders eingeschätzt, aber man kann natürlich auch die kriminelle Energie beispielsweise von Menschen nicht einschätzen, genau wie man Dummheit nicht einschätzen kann. Das sind Faktoren, die sind einfach schwer zu kalkulieren, aber so ist es eben halt. Und man bleibt am Sitz kleben und sagt eben, die Zeitung von gestern interessiert morgen keinen mehr. Und das ist genau der Punkt, mit dem man arbeitet. Man nimmt seine Bürger nicht ernst. Genauer genommen, man verachtet seine eigenen Untertanen. Das ist ein Verachtungsprozess. Und das geht fast durch alle Parteien durch, würde ich mal so sagen. Und deshalb versucht man irgendwie durchzukommen und sagen, okay, dann kommt wieder eine neue Diskussion. Nochmal, Daniel Ganser hat das so wunderbar gesagt, dass man immer in bestimmte Ängste gehalten wird. Mal ist es der Russe, dann ist es der Araber, dann ist es Al-Qaida, dann ist es der Klimawandel. Übrigens, das war auch eine Wahl gegen die Klimawandel-Story aus meiner Sicht, das ist auch ganz wichtig, denn die meisten glauben den Unsinn nicht, egal was man in den Medien darstellt.
Ja, und da gibt es ja auch gleich jemanden, der prädestiniert ist, über Klimawandel-Kipppunkte in ARD und ZDF seit Jahrzehnten zu referieren. Der Mann heißt Mujib Latif aus Kiel. Ihr kennt ihn bestimmt alle, weil er ist schon 100-mal aufgetreten. Und der hat sich dieses Europawahlergebnis angeschaut und hat ganz große Sorge. Er sagt wörtlich, künftig werden noch mehr Abgeordnete im Europaparlament sitzen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Ja. Das bedeutet, dass es das Thema Klimaschutz künftig noch schwerer haben wird, sagt er, als es ohnehin schon der Fall ist. Hat er heute der Frankfurter Rundschau gesagt. Er ist ja auch, der Herr Mujib Latif ist ja auch Präsident der Deutschen Gesellschaft der Think Tanks Club of Rome. Und er befürchtet, dass Europa als Vorreiter für den Klimaschutz jetzt ausfallen könnte. Wörtlich sagt er, damit erhöht sich die Gefahr eines ungebremsten Klimawandels, der die Menschen ins Chaos stürzen würde.
Also Club of Rome sagt es schon, WEF sagt es schon, IC sagt es schon, also die Schweizer NGOs beispielsweise, die wir alle kennen. Und auch dieser Latif ist ein Mensch, der dort als Funktionär eben halt ganz klar schon seit langem aktiv ist. Das heißt, ich spreche ihm hier ganz klar die Unabhängigkeit ab, wobei das wird ihn kaum interessieren, wenn ich das hier tue. Aber ich nehme ihn da an der Stelle einfach nicht ernst, weil die Argumentationen, die sind sehr dünn. Und wenn er dann in irgendwelchen Diskussionen ist und wird mit Tatsachen konfrontiert, habe ich einfach zu viele Dinge erlebt, wo er es nur einfach wegwischte. Und das war dann mit Wissenschaft überhaupt nicht mehr begründbar. Also war klar, dass das jetzt kommt.
Ja, und es gibt natürlich noch mehr Stimmen zu dieser Europawahl. Die ersten Stimmen jedenfalls, NTV zitiert da einiges. Überschrift lautet Schluss mit ewiger Regulierung. Deutsche Wirtschaft verlangt klare Kurskorrektur von Brüssel. Weil diese Ergebnisse eindeutig sind, Klimaschutz und Regulierung haben ausgedient. Eine Botschaft, die auch die Verbände der deutschen Wirtschaft vortragen, und geschlossen sprechen sie von einem Politikwechsel hin zu Pragmatismus und Wettbewerbsfähigkeit. Ich möchte hier vielleicht einen mal zitieren, das ist der Präsident des Verbandes der chemischen Industrie, die ja in den letzten Jahren schwer eingebüßt hat und Federn hat lassen müssen. Markus Steilemann, der sagt zum Beispiel wörtlich, Pragmatismus und Schnelligkeit müssen endlich ins Europäische Haus einziehen und die Bürokratie draußen vor der Tür lassen. Wir fordern eine klare Kurskorrektur bei den politischen Prioritäten, damit unsere Wirtschaft im internationalen Wettbewerb bestehen und die grüne Transformation vorantreiben kann. Wundert man sich trotzdem, dass er sowas sagt. Es müsse der Fokus auf günstige Energie, offene Märkte, smarte Regulierung und Vorfahrt für Innovationen gelegt werden.
Naja, das mit der grünen Transformation, das muss er einbauen, sonst wird er überhaupt nicht gedruckt und gar nicht mehr gehört. Dann ist er einfach besser da. Wir dürfen eines nicht vergessen, Europa ist eben der Bereich, der am wenigsten Schadstoffemissionen hat, wenn man CO2 überhaupt als Schadstoff benennen darf. Ich halte das für eine Fehlbezeichnung. Wir sehen auf der anderen Seite, dass China sich extrem aufbaut. Russland mit den Hightech-Unternehmen, übrigens, das sind russische Unternehmen, die sehr oft die Atomkraftwerke bauen in China. Das sind russische Unternehmen. Das heißt also, die Verbindungen sind sehr, sehr stark miteinander. Und das heißt, diese CO2-Propaganda, die hier letztendlich läuft, dient eindeutig der Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Europa. Und viele sagen jetzt, ja, okay, auch wenn die Chinesen das jetzt machen, weiter mit dem CO2, aber wenn dann die Umweltkatastrophe kommt, wenn dann eben halt die Klimaerwärmung kommt und die Welt quasi verglüht, bleibt entspannt, sie wird nicht verglühen, weil die Natur es von allein regelt. Allein die Tatsache, dass der Abstand Sonne-Erde und bestimmte Konstellationen sich permanent verändert, gibt es Warmphasen und Kaltphasen. Und eine Warmphase führt automatisch wieder zu einer Kaltphase. Dafür hat die Erde selbst Mechanismen eingeführt, das regelt sie von allein. Und bei Kaltphasen wird sie auch wieder automatisch wärmer. Das hängt mit thermischen Hauptsätzen zusammen. Das ist die Grundlage der Physik. Leider verstehen die wenigsten selbst diese Grundlagen.
Wenn ich alleine dieses gigantische Schöpfungswerk betrachte, ja. Andreas, wie es eingerichtet ist. Wir Menschen, wie auch die Tiere, stoßen beim Atmen CO2 aus, ja, welches die Pflanzen, die Bäume, die Büsche, die Wiesen, die Blumen benötigen. Da haben wir eine klassische Wechselwirkung auf natürlicher Ebene, die auch intakt gehalten ist.
Dringend benötigen sogar. Also selbst wenn es einen weltweiten Waldbrand gäbe, würde die Erde sich wieder erholen und es würde keine CO2-Überkonzentration geben, die einen Wärmeprozess eben halt zur Folge hätte, der nicht mehr rückgehbar ist. Nein, wir haben einfach eine Situation, wenn es warm wird, dann steigt auch mehr Wasser auf und wenn mehr Wasser aufsteigt, dann kommt auch mehr Wasser als Regen wieder runter und vor allem in den kälteren Zonen kommt dann wieder Schnee runter und durch Schneefälle werden die Polkappen auch wieder größer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir das verstehen, dass Wärme automatisch auch zu mehr Schneefällen führt, aber die meisten Menschen sind nicht in der Lage zu unterscheiden, gefrorenes Wasser oder gefrorenen Schnee. Das sind eben halt die Dinge. Und ich kann euch nur empfehlen, auch wenn das nur so stichwortartig ist, was ich hier kurz reinwerfen darf, beschäftigt euch damit. Guckt euch am besten mal ein Physikbuch an, am besten aus der DDR, wenn ihr sowas bekommt. Tatsächlich, das sind die besten Physikbücher. Als die DDR damals aufgelöst wurde, bin ich hochgefahren Richtung Rostock und habe dort in den Hochschulen Physikbücher gekauft, weil das waren einfach die besten Physikbücher für die Grundlagen, nämlich überhaupt, wie alles funktioniert, bis hin zur Meteorologie. Und dann stellt man plötzlich fest, jetzt weiß ich auch, warum die hier mit so komischen Modellen arbeiten, mit so vielen Variablen, dass nur noch Unsinn rauskommt. Das ist nämlich eine Umgehung der Physik mittlerweile.
Gut, jetzt lass uns doch noch mal zu den tagesaktuellen Sachen zurückkehren. Also ganz kurz, Italien, die rechtsextrem schreibt hier zum Beispiel die Bild, die rechtskonservative Partei, möchte ich eher sagen, von Giorgia Meloni, die hat die Europawahlen in Italien mit 28% der Stimmen gewonnen, hat damit ihre Führungsposition im eigenen Land gestärkt. Dann wolltest du auch schon wieder was sagen?
Ja, Entschuldige, zur Meloni ja schon, weil auch wir sehen wir natürlich auch eine Spaltung in den rechten Gruppen. Das ist nicht rechtsextrem, es sind Rechte und in Recht steckt auch das Wort das Recht und Gerechtigkeit. Das hat nichts mit schlimm zu tun. Bei Link, da denke ich auch schon immer, da hat mich einer gelinkt. Aber Frau Meloni zum Beispiel vertritt eine Politik, die als vermeintlich Konservative sich ganz klar für den Krieg gegen Russland ausspricht. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen sogenannten rechten Parteien. Und deshalb frage ich mich auch öfter, wen Frau Meloni wirklich dient. Das ist nur eine Frage von meiner Seite, aber da bin ich mir eben nicht sicher.
Diese Frage scheinen sich in Italien weniger Leute zu stellen. Ich würde mich deiner Frage anschließen. Wir haben hier auch schon einiges darüber gesagt. Sie ist ja auch, glaube ich, WEF-Mitglied und hat da ganz gute Kontakte. Und natürlich ist auch jetzt die Zeit der Täuschung angebrochen, schon länger. Und hinter allem könnte immer noch mehr stecken und was anderes. Unterwanderung, sagt Andreas. Und das Thema Unterwanderung, das erleben wir wirklich jetzt in allen möglichen Bereichen. Ich frage mich auch manchmal, was bei den Kirchen los ist, ob da unterwandert wird, wie die Themen entscheiden. Oder eben auch bei anderen wichtigen Wahrheitsbewegungen, wo plötzlich Leute auftauchen und Dinge behaupten, die einfach falsch sind und viele Menschen aber dann doch die Scheuklappen nicht so ganz aufbekommen.
Ja, das sehen wir bei allen rechtsextremen Terrorprozessen, die in irgendeiner Form laufen. Da spielen dann permanent überproportional irgendwelche Verfassungsschutzleute eine Rolle, die eingeschleust sind. Das ist auffällig, dass irgendwie überhaupt kein rechter Terror entsteht, ohne dass da irgendwelche Verfassungsschutzleute mit involviert sind. Und die andere Sache mit der Kirche ist, finde ich, auch sehr interessant. Die Kirche unterwandert. Wir reden da im Prinzip zum Beispiel Gott ist woke, haben sie letztes Jahr auf dem Kirchentag gesagt. Gott ist woke. Man muss sich mal vorstellen, wie weit sich eine Kirche erniedrigt, so einen Blödsinn zu erzählen. Und auch den Regenbogen, die Regenbogenfahne. Man hat tatsächlich der Kirche den Regenbogen wegannektiert. Denn der Regenbogen ist die Brücke zwischen den Menschen und der Schöpfungsarchitektur, sprich mit Gott, das Zeichen der Hoffnung, das Zeichen der wirklichen Liebe zwischen Gott und den Menschen. Und genau dieses Symbol, dieser Regenbogen, ist zu einer ideologischen Fahne verkommen für politische Maßnahmen und ideologische Fahnen. Damit haben wir in Deutschland wirklich einige Erfahrungen.
Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir doppelt, dreifach und zehnfach achtsam sein müssen. Wir dürfen nicht mehr alles glauben, was uns aufgetischt wird. Wir müssen prüfen. Wir sehen ja auch, durch KI kommen Fakes in die Welt, wo auch wir manchmal 2-3 Tage prüfen, bis wir sagen, nee, das können wir auf keinen Fall einstellen, weil wir es nicht sicher machen können. Und selbst da können mal Fehler eintreten. Allerdings versuchen wir dann auch, das sofort gerade zu bügeln. Findet jetzt auch wirklich nicht sehr oft statt.
Für mich ist noch eins wichtig. Der Gottbezug der Menschen ist für Europa überlebenswichtig. Wir haben im Grundgesetz verankert, dass wir tatsächlich vor Gott stehen in der Verantwortung. Und wenn man heute mal überfragen würde über die Menschen, die wir heute haben, in dieser völligen Verdummung und Verirrung, dass man sagen würde, sollen wir das rausnehmen? Da würden sich wahrscheinlich die meisten sagen, ach, das ist so unmodern, lass uns das mal rausnehmen. Ohne diesen Gottbezug, dass ich nämlich in der Eigenverantwortung bin gegenüber Gott, gegenüber der Urkraftzentrale, gegenüber wie auch immer man das nennen will. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das streiche, gehe ich aus meiner Eigenverantwortung raus. Und dann kommen genau diese zerstörerischen Prozesse, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr in der Eigenverantwortung. Ohne den Gottbezug wird Europa eindeutig zusammenbrechen. Und wir sehen, dass zum Beispiel auch die Kalifatforderungen, die wir haben und Übernahme, dass die sich alle auf die religiösen Ziele beziehen und alle auf die Verbindung von Gott. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Ohne dieses Christentum ist ja regelrecht aufgegeben worden. Das halte ich für dramatisch.
Ja, ist gut, dass du das nochmal sagst. Und wir werden ja auch nicht müde, immer wieder zu ermutigen, jene Menschen, die mehr wollen als nur vor dem Nebelvorhang stehen, sondern diesen beiseite schieben wollen, um die Frage zu ergründen, um was geht es in dieser Zeit wirklich, denen auch immer wieder nahezubringen. Die grünen Bücher, die 3 Bände im Lichte der Wahrheit von Avtrushin, in denen uns ganz sachlich und neutral, fernab jeder Kirche, fernab jeder Politik, sondern äußerst nah an den Naturgesetzen, wo uns erklärt wird, welche Verantwortung wir wirklich vor Gott hier haben. Leider ist das in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie du es gerade richtig gesagt hast, völlig aus der Mode gekommen. Und sich mit solchen Gedanken überhaupt zu beschäftigen. Ich meine auch Europa, die europäischen Verträge, Andreas, wie hießen denn diese ganzen Manifeste? Ich habe das schon wieder, Lissabon-Vertrag und so weiter. Die sind ja alle zustande gekommen, ohne dass man den Kapitän mit an Bord haben wollte. Nämlich der Gottbezug wurde gestrichen.
Ja, das ist ganz wesentlich. Deshalb bin ich froh, dass wir auch noch mal darüber reden, auch was die grünen Bücher anbelangt. Weil wir haben dort die Schöpfungsarchitektur in der klarsten Linie. Und wer die versteht, der versteht auch die momentane Situation. Ich kann mir vorstellen, oder ich versuche mir vorzustellen, wie wäre es, wenn ich diese Architektur und deren Aussagen in den grünen Büchern nicht gelesen, studiert, kennen würde. Dann könnte ich mit dieser Situation kaum umgehen, weil das ist ja eine Situation, die einen ja völlig fassungslos macht, dass dieselben Politiker von damals, die das glatte Gegenteil behauptet haben, heute um 180 Grad eine Drehung machen. Das halte ich wirklich für dramatisch. Aber wir können hier tatsächlich genau in der Ruhe bleiben. Und die Spaltungselemente sind entscheidend. Übrigens auch in dieser Gruppierung derjenigen, die die grünen Bücher lesen. Auch da gibt es Spaltungselemente und da gibt es eben halt Trennungen und da gibt es unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt diese grünen Bücher so, wie sie sind. Und dort finden wir letztendlich die Schöpfungsarchitektur so, wie sie sein soll. Und diejenigen, die beispielsweise dort Spaltungselemente reinbringen, sogar umschreiben, Veränderungen reinbringen und so weiter, die befinden sich auch in einer Situation, in der ich nicht sein möchte.
Spannend, dass du das angesprochen hast. Ich hatte gerade mit mir gerungen, ob ich das erwähnen soll, denn diese Spaltungselemente tragen sich leider auch hier durch. Und auch hier kann man nur immer wieder sagen, wachsam bleiben. Nicht umsonst sprechen wir beide über die grünen Bücher, denn das ist sozusagen der letzte Wille gewesen des Autors der Gralsbotschaft, Abdruschin. Und nach dessen Willen sollen wir uns richten und nicht nach Erfindungen, die hinterher irgendwie hinzugedichtet werden, immer wieder nach Menschenwollen und Menschendünkel und besser wissen wollen. Aber gut, wir machen mal weiter. Italien also, haben wir gerade drüber gesprochen. In Österreich ist die FPÖ die stärkste Kraft geworden. Die kamen auf über 25%. Ich glaube, ich habe noch keine genaue Zahl vorliegen, 25,7, aber die liegt eigentlich schon vor und landet damit knapp vor der konservativen Regierungspartei ÖVP. Die hatten hier in den vorläufigen Endergebnissen 24,7%. Die SPÖ mit 23,2% dahinter und die österreichischen Grünen abgeschlagen auf 10,7%. Und spannend ist, wenn wir jetzt über die Hofberichterstatter sprechen, wir sehen überall in diesen Medien, Orban in Ungarn, der hat das schlechteste Ergebnis seit allen Zeiten erzielt. Und wie hat er denn? Er hat natürlich mit der absoluten Mehrheit stärkste politische Kraft mit 44,6% der Stimmen abgeschnitten. Und es wird auch keine große Veränderung da geben. Aber weil die neue Partei Respekt und Freiheit seines Herausforderungs Peter Magyar aus dem Stand 29,7% bekam, was natürlich viel ist, versucht man jetzt Herrn Orban, der ja auch für Frieden mit Russland ist, zumindest in den Überschriften abzustrafen.
Naja, das Interessante ist, eigentlich strafen sie ihn nicht ab, sondern sie werten ihn auf. Denn genau Herr Orban ist derjenige, dem unterstellt wird, dass er autokratische, fast diktatorische Methoden ein bauen würde und auch vor allem Konkurrenz nicht zulassen würde. In Anbetracht der Tatsache, dass jetzt eine Konkurrenz so groß reinkommt, ist ja die Tatsache, dass er diese Konkurrenz auch zugelassen hat. Das heißt, damit widersprechen sich die Medien, dass es sich um eine autokratische Struktur handelt. Und der Herr Orban, der stellt sich eben halt genau dieser Situation, nämlich von demokratischen Ergebnissen. Und das spricht jetzt für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, nächster Punkt, Frankreich. Haben wir heute schon eingestellt, das ist ein Paukenschlag. Gestern Abend haben wir es, glaube ich, zum ersten Mal gemeldet. In Frankreich wird es Neuwahlen geben, nachdem Herr Macron als Premier eine ordentliche Klatsche erlebt hat. Nämlich die französische Nationalversammlung, die wird aufgelöst und der Herr Macron sagte gestern Abend im Fernsehen, ich habe beschlossen, Ihnen durch die Abstimmung die Wahl unserer parlamentarischen Zukunft zurückzugeben. Deshalb löse ich die Nationalversammlung auf. Diese Entscheidung ist ernst und schwer, aber sie ist vor allem ein Akt des Vertrauens. Und die Abstimmung wird laut Herrn Macron in zwei Runden am 30. Juni und am 7. Juli stattfinden. Es wurde auch eine Krisensitzung einberufen und er begründet das Ganze nochmal, dass den Hochrechnungen zufolge, also es hat sich vielleicht noch ein ganz klein bisschen geringfügig verändert, dass da einfach nichts zu holen war. Sie kamen auf die Europaskeptische Partei, die ist auf 31,5 bzw. 32,3% der Stimmen gekommen, während Herr Macron mit seinem proeuropäischen Lager, mit seiner Nähe zu Ursula von der Leyen nur auf etwa ein bisschen über 15% gekommen ist. Und das erfordert jetzt eine Neuordnung. Es gibt natürlich schon wieder Verschwörungstheorien, warum er das so schnell angekündigt hat. Können wir vielleicht gleich auch noch drauf kommen.
Naja, also wenn man sagt jetzt, dass der Macron proeuropäisch ist, dann glaube ich das nicht. Denn ich denke, die meisten sind proeuropäisch. Übrigens auch die meisten aus dem konservativen rechten Lager sind auch proeuropäisch. Aber sie sind eben halt kritisch mit der EU. Und hier liegt immer wieder der Knackpunkt einzubauen, dass EU und Europa zwei verschiedene Schuhe sind und dass EU sogar vielleicht das Gegenteil von Europa sein kann. Und übrigens nochmal zu diesen Mediendarstellungen, dass man dann versucht, nochmal ganz kurz zu den Orban, das fiel mir gerade nochmal ein, dass dann eben halt man sagt, oh, der hat verloren, genau wie die AfD. Man hat sich ja gestern fast die Zunge abgebissen, wenn man zugeben musste, dass die AfD gewonnen hatte. Man hatte versucht, dem vorzubeugen, indem man schon vor den letzten Wochen davon sprach, von den Massenmedien übrigens, dass die AfD mit 20% prognostiziert wurde. Man hat also die 20% Prognose reingeworfen, massenmedial, um jetzt bei 16, was ein hervorragendes Ergebnis ist, 20 war viel zu hoch gezogen, dass man dann sagen kann, nach dem Motto, sie haben ihr Ziel von 20 komplett verfehlt. Und somit konnte man quasi schon suggerieren, dass sie fast 4% verloren hätten gegenüber der Prognoserechnung. Tatsächlich haben sie 8% gewonnen oder was das waren, oder 4% oder 5%. Das fand ich schon mal interessant, auch hier mit welchen Feinheiten hier so gestrickt wird.
Ja, also und dementsprechend hat natürlich Marine Le Pens Partei ganz deutlich gewonnen, diesen klaren Sieger in dieser Europawahl. Die wird ja auch immer als rechtsextrem dargestellt, rechtsnational. Ihre Partei heißt Rassemblement National. Und wie gesagt, also Herr Macron, der kann auch nicht mehr antreten. Der hatte sich ja zweimal in der Stichwahl gegen Le Pen durchgesetzt. Der wird jetzt aber nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren können. Und es ist unklar, wen jetzt die Mittekräfte ins Rennen schicken werden, heißt es bei Bild. Und wer eine Chance gegen Frau Le Pen hätte. Sie ist ja die Tochter des damaligen Parteigründers Jean-Marie Le Pen. Und sie hat es in den letzten Jahren tatsächlich erfolgreich geschafft, ein zwar dem Vater gegenüber gemäßigteres Bild abzugeben, aber doch auch ihre Partei bis weit in die bürgerliche Rechte hinein wählbar zu machen. Und nicht nur Frankreichs Premier tritt zurück, sondern auch der in Belgien, der Premierminister De Croo, der zieht eben auch Konsequenzen und lässt das Parlament neu wählen, denn auch er hat eine schlimme Wahlschlappe erleben müssen. Und seine liberale Partei erzielte das mit Abstand schlechteste Ergebnis jemals in einer Europawahl. Auch bei den nationalen Wahlen kassierte er eine Ohrfeige. Dort erhielt seine Partei weniger als 7% der Stimmen. Bei den Europawahlen nur über ein bisschen über 5%. Und er hat eben gestern Abend, der Herr de Croo, gesagt, für uns ist es ein besonders schwieriger Abend, wir haben verloren, ab morgen werde ich als Ministerpräsident zurücktreten. Und was waren die Themen, die ihm ins Genick geschlagen haben, wenn man das so ausdrücken möchte? Neben der Finanzlage hat natürlich auch der Kaufkraftverlust des Landes sowie die Energiepolitik, die Kriminalität und das Migrationsthema eine wichtige Rolle gespielt.
Naja, denn wir wissen, dass eben Belgien auch ein wichtiger Sitz ist für die Europäische Union und um diese Gebäude der EU herum ja auch immer mehr eine deutliche Verslammung stattfindet, dann ist es doch wohl ganz logisch, dass die Menschen irgendwann sagen, Kinders, wenn ihr euch da eure großen Fürstentümer baut, das ist ja so ein Symbol des totalen Feudalismus, wenn man sich diese Dinge anguckt. Das sind ja eigene Paläste, die man sich baut und lässt das Volk hinten runterfallen in eine Unsicherheitssituation. Das heißt, in Belgien ist längst der Fall, gerade in den Stadtgebieten in Brüssel und so weiter, eine große Gefahr, dass die Leute sich eben halt gar nicht mehr auf die Straße trauen, weil einfach die Gewalt auch regiert an bestimmten Stellen. Und das ist ja ein europäisches Problem. Und insofern ist dieser Weg jetzt in diese konservativen Parteien, in diese rechtskonservativen Parteien, endlich ein Weg, der in Richtung Demokratie zeigt. Die Antidemokraten werden zwar weiter an der Macht bleiben mit ihren rot-grünen Systemen, vermutlich zumindest. Sie werden versuchen, alles zu vermeiden und die Medien werden sie unter allen Möglichkeiten versuchen, auch dabei irgendwie zu unterstützen und Schützenhilfe zu leisten. Aber der Weg geht jetzt andere Wege und das ist eigentlich das Gute heute.
Die Aussage des Tages, der Weg geht jetzt andere Wege.
Ja, du hast völlig recht, das war ein bisschen dummer. Du hast gerade ein Zeichen gemacht, ich soll zum Ende kommen und dann kriege ich keine richtigen Worte mehr.
Ja, wir haben noch so viele wichtige Themen, aber wir wollen natürlich, hast du auch recht, auf der anderen Seite die Dinge hier jetzt einmal abhandeln. Wenn wir das nämlich hier alles jetzt versuchen zusammenzufassen, was diese EU-Wahlen angeht, dann haben wir schon mal ein Stück und das müssen wir dann auch nicht immer wiederholen. Also Rumänien hat auch zum ersten Mal jetzt rechte Parteien ins EU-Parlament geschickt oder wird das jetzt tun, denn auch da ist in diese Richtung gewählt worden. In Spanien haben die Konservativen gewonnen vor den Sozialisten, also vor der Regierung. Auch da wird es Änderungen geben. Es ist natürlich mit diesem konservativen Ruck auch viel verbunden, was jetzt tatsächlich der eine oder andere nicht so günstig findet, nämlich damit wird auch die Chance auf eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin möglich. Und in dieser Woche beginnen jetzt schon so die Verhandlungen über die Spitzenpositionen innerhalb der EU und da hat der Charles Michel, das ist der Präsident des Europäischen Rates, die Gespräche zwischen den EU-Staats- und Regierungschefs über das nächste Führungsteam schon angeleiert. Der tritt ja auch zurück, der Herr Michel, nämlich Führungspositionen in der Europäischen Kommission, im Europäischen Rat, im Europäischen Parlament sowie geht es natürlich auch um den Posten des Chefdiplomaten der EU. Und Herr Michel sagte, ich bin wohl nicht der Einzige, der glaubt, dass das nicht einfach wird. Und diese Spitzenposten in der EU, die müssen auf drei Parteien verteilt werden, die bei den Europawahlen die meisten Stimmen erhalten haben, erklärt das Portal Euraktiv. Das sind die konservative EVP, zu der Frau von der Leyen gehört, die Sozialdemokraten und die Liberalen. Es heißt hier in dem Artikel, der Aufstieg der Rechten könnte die Dinge jedoch verkomplizieren. Die EU-Staats- und Regierungschefs hätten nun die Pflicht, bis Ende Juni eine Entscheidung zu treffen. Auf diese Weise könnte das EU-Parlament die Auswahl dann bestätigen, wenn es im Juli zusammenkommt. Ja. Also es gibt dann Gerangel, soll Ursula von der Leyen nochmal antreten, soll das jemand anderer machen? Herr Macron war derjenige, der sie unterstützt hat. Jetzt prüft er aber die Chancen für Mario Draghi für das Amt. Das ist ja, ja Pest oder Cholera.
Naja gut, Draghi hat ja nun wirklich schon überall verbrannte Erde hinterlassen, ob als EZB-Präsident oder als Premierminister von Italien, so war er, glaube ich. Und das heißt also, wenn der da wieder drin ist, wir sehen hier auf jeden Fall diese Probleme, die auftauchen in der Parteiendemokratie. Deshalb ist eine direkte Demokratie so unglaublich wichtig. Und die direkte Demokratie bedeutet, es wird ein konkretes Problem angesprochen, was entschieden werden muss. Und jeder Bürger hat die Möglichkeit, durch sein entsprechendes Kreuz, wie in der Schweiz, diese Entscheidung letztendlich mitzufallen. Und dann würde die Machtposition der einzelnen Abgeordneten natürlich völlig in den Hintergrund treten, weil sie gar nicht mehr korrumpiert werden könnten. Man müsste dann weiter in die Medien korrumpieren. Das kann man machen. Das tut man ja auch mittlerweile in großen Schritten, dass man die Medien sehr stark mitfinanziert, sowohl von irgendwelchen Regierungsgeldern, also von Steuergeldern natürlich, oder eben auch von privaten Philanthropen oder deren NGOs. Und so kann man versuchen, natürlich das Ding zu regeln. Aber bei einer direkten Demokratie muss man an die Menschen direkt dran. Und da wird es dann schwieriger, die große Massenmanipulation durchzuziehen.
Wir haben einige Zuschriften bekommen zu diesen Wahlen, die gespickt sind mit einigen, sagen wir mal, Verschwörungsgedanken, Andreas. Und da wird immer wieder der Österreicher Martin Rutter genannt, der ja in der Mikrobenpandemie ein äußerster Gegner gegen all die Zwangsmaßnahmen gewesen war. Ein Politiker, ich glaube, parteilos ist er. Und hier heißt es, ja, liebe Frau Herrmann, lieber Herr Popp, wahrscheinlich werden Sie im Podcast heute auch die Ergebnisse der Europawahl und die damit verbundenen Konsequenzen ansprechen. Martin Rutter, der Österreicher, behauptet, dass es vor der Corona-Plandemie 2019 auch vorgezogene Wahlen in Australien, in Österreich und anderen Ländern gegeben habe, synchron mit den Wahlen in den USA. Genauso wie jetzt Großbritannien, Frankreich, Belgien. Er sei der Meinung, dass wieder etwas Großes von den sogenannten Globalisten geplant wird. Aus diesem Grund werden die Wahlen vorgezogen. Magst du das kommentieren?
Ja, das kann man kommentieren. Wenn man beispielsweise die Wahltermine synchronisiert, es geht ja um die Wahlterminsynchronisierung, dann bedeutet das, dass man letztlich die gesamte Welt viel besser politisch steuern kann, als wenn dann einer im Juni dann hat, der nächste hat im nächsten Jahr wieder im September und so weiter, weil da diese Zeitpunkte und auch die entsprechenden, ja, Vorgaben schwierig sind umzusetzen. Wir wissen auch zum Beispiel im Grundgesetz, wenn man zum Beispiel eine Kriegserklärung machen würde oder in einen Krieg offiziell eintritt, dass dann zum Beispiel ein Bundestag nicht aufgelöst werden kann oder Neuwahlen nicht stattfinden können. Nach dem Motto, wechsle niemals die Pferde in einem Fluss. Das ist nachvollziehbar. Man kann dieses Mittel aber auch einsetzen, indem man zum Beispiel eine Kriegserklärung provoziert. Und ich sehe momentan viele Argumente, die dafür sprechen, wenn ich mir die europäischen Militärbewegungen ansehe. Das ist Pistorius, der sogar sagte, wir wollen bis 2029 eben halt kriegsbereit sein. Das war übrigens schon mal 26, dann 28, jetzt ist es 29. Und er hat auch gesagt, danach noch interessanterweise, das hatte ich vorhin gelesen, er sagt, viele Menschen waren wohl sichtlich geschockt über meine Aussage der Kriegsfähigkeit. Und da sagte er, das wäre auch sein Ziel gewesen, denn die Leute müssen wissen, wie ernst die Lage eigentlich ist. Und das ist wohl auch ernst, wobei eben halt der Auslöser dieser Ernsthaftigkeit und dieser Kriegsgefahr aus meiner Sicht schon fast mehr von ihnen ausgeht, als von irgendwelchen anderen, denen er es unterstellt. Und damit wird es dann kritisch.
Ja, er hat ja auch, vielleicht schaffen wir das heute, sonst werden wir das am Mittwoch machen, ein paar neue Dinge geäußert. Aber ich möchte jetzt auf diese Zuschauer- oder Hörerfrage kommen nochmal. Kann das sein, dass die wieder etwas planen? Und wir haben ja nun Ende Mai die Abstimmung über den WHO-Pandemievertrag begleitet, wo ein paar Änderungen vorgenommen wurden. Es hieß dann, ja, die haben ihre Ziele nicht durchbekommen, haben sie wohl, vor allem auch wegen der internationalen Gesundheitsvorschriften. Auch darüber haben wir gesprochen, dass doch einige Machthebel angesetzt werden können. Es gibt zwar jetzt noch eine Widerspruchsfrist, aber Andreas, dieser Aufschrei, was das alles bedeutet, der bleibt ja immer noch aus. Genauso wie ich auch glaube, dass diese ganzen schönen Ergebnisse, dass jetzt konservativere Parteien bei der Wahl in Europa nach vorne gegangen sind, nicht dafür sorgen wird, dass irgendjemand an den Green Deal rangeht und sagt, wir müssen das rückabwickeln. Das heißt, es ist alles noch viel zu schwach, es passiert noch viel zu wenig, es ist zu wenig Widerstand und möglicherweise wird daran auch wieder vieles scheitern und die Menschen sehen sich, wer weiß, ich spekuliere nur, plötzlich wieder Zwangsmaßnahmen gegenüber, die sie gedacht haben, dass sie überwunden sind. Denn wir lesen zum Beispiel auf dem Portal TKP, dem österreichischen, die EU bestellt jetzt bis zu 40 Millionen Vogelgrippeimpfungen. Jetzt frage ich mich, wofür? Und es geht eben darum, dass morgen am Dienstag die EU-Gesundheitsbehörden einen Vertrag mit dem Impfstoffhersteller Sequirus abschließen. 40 Millionen Impfungen werden für die nächsten 4 Jahre bestellt, wobei es jetzt sofort schon mal um 640.000 Impfdosen geht. Und die werden zunächst mal nach Finnland geschickt, weil Finnland fängt jetzt schon an, dort Gesundheitspersonal bzw. Menschen, die in Pelztierfarmen und in Geflügelfarmen arbeiten, vorsorglich damit zu impfen. Und das sind mRNA-Impfungen.
Naja, wir sehen ja eben, dass Frau von der Leyen, das kannten wir ja schon, dass sie ja nun als eine Impffunktionärin, als eine Lobbyistin der großen Pharmaindustrie aktiv tätig ist und sehr sportliche Bestellungen unter sehr nebligen Umständen vollzogen hatte mit den Corona-Impfstoffen. Jetzt kommt es auf dieses H1N1, soll es heißen. Und jetzt sagt man, wir müssen das wieder bestellen. Und zwar einer der Grundlagen war, dass in Mexiko ein Mann gestorben ist an dieser nachweislich H1N1-Virusgeschichte. Und gerade heute die Gesundheitsbehörde von Mexiko gesagt hat, dass der gestorben ist an einem Multiversagen einer Krankheit, die er schon seit langem hatten und dass das mit H1N1 überhaupt nichts zu tun haben kann. Oder N2 soll es ja jetzt heißen, also eine abgewandelte Form. Wir werden also ständig wieder mit denselben Methoden zusammengebaut. Und was ich hier glaube, ist, man versucht jetzt auch, bevor Rechtsstaatlichkeit in größerem Umfang wieder gefordert wird durch jetzt zum Beispiel die neuen Wahlergebnisse, bis die sich alle eingearbeitet haben, die können dann natürlich auch noch eine Menge zerstören. Und dass man dann jetzt sagt, jetzt biegen wir noch mal schnell noch ein paar Sachen durch. Wir sollten auf die Schweiz achten, die ja immer sichtbarer zum Maklerbüro missbraucht wird, dieses Deep States, der gerade auf der Ebene der Rüstung und auch der Pharmaindustrie aktiv ist. Und wir hatten gesehen, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften gerade in der Schweiz jetzt Anfang Juni kritiklos unterschrieben wurde. Ausgerechnet die Schweiz, die ich gerade zu Recht hervorgehoben habe als Individualdemokratie, wo wirklich jeder Einzelne wählen kann. Das ist ganz wichtig. Aber hier an dieser Stelle geben sie ihre eigene Souveränität auf. Also auch sie steht im Fokus einer großen Gefahr.
Ja, und womit drückt man das Ganze durch? In diesem Artikel bei TKP wird es folgendermaßen erläutert. Finnland handelt bei dieser Bestellung und bei den jetzt anstehenden Impfungen nicht im Alleingang, sondern das wird koordiniert mit der EU-Behörde HERA. Da kommen wir jetzt gleich im Einzelnen drauf. HERA steht für Health Emergency Preparedness and Response Authority. Und die besorgt die Pandemievorbereitungen in der EU und wurde auf Anraten von Ursula von der Leyen 2021 gegründet. Und man hatte, wir haben mal einen Artikel herausgesucht von 2021, da hat der britische Telegraph wütend berichtet, dass die EU-Staaten stocksauer über Frau von der Leyens gewaltige Machtübernahme durch HERA sind. Denn da heißt es in diesem Telegraph-Artikel, die EU-Kommission hat den Zorn wichtiger Mitgliedstaaten auf sich gezogen, weil sie versucht, ein neues Gesetz, das inzwischen schon verabschiedet ist, zu verabschieden, das ihr außergewöhnliche Befugnisse im Gesundheitsbereich geben würde, also ähnlich wie der WHO-Pandemievertrag. Und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Gremium namens HERA einrichten lassen, das für künftige Gesundheitskrisen zuständig sein soll. Der Vorschlag hat jedoch Empörung in einigen Ländern ausgelöst. Und jetzt haben wir, ich gebe dir gleich das Mikrofon, Andreas, ich kündige nur an, dass wir gleich noch mal nachlesen, was bei Wikipedia über HERA steht und wir eigentlich damit erkennen können, wie überflüssig der WHO-Pandemievertrag plötzlich für Europa wird.
Ja, und deshalb finde ich es interessant, dass der Telegraph 2021 auch davon sprach, dass es sich um einen Staatsstreich handelt. Und das ist ganz wichtig, dass die Staaten ihre Eigenverantwortung, ihre Autarkie, ihre Souveränität abgeben und einem Staatsstreich zum Opfer steht sogar drin, es ist ein Coup, so hat man das benannt. Und ein Coup ist ein Staatsstreich übersetzt. Und das ist schon eine Dimension, die gewaltig ist. Das haben damals viele Leute gar nicht mitbekommen, weil 2021 alle in der Corona-Angst waren, so wie man dann kurz vorher irgendwann in der Russen-Angst war, dann später wieder und davor irgendwann in der arabischen Angst, je nachdem, was gerade in ist. Und in solchen Angstsituationen lassen sich diese Dinge dann aufbauen, solche Staatsstreiche.
Also Wikipedia schreibt über HERA, die European Health Emergency Response Authority, HERA, auf Deutsch Behörde für die Krisenvorsorge und Reaktion bei gesundheitlichen Notlagen, wurde am 16. September 2021 im Rahmen einer Europäischen Gesundheitsunion als europäische Behörde für Notfallmaßnahmen im Gesundheitswesen geschaffen. Du hast vollkommen recht, Andreas. 2021 hat noch gar keiner begriffen, für was so etwas eingerichtet sein könnte.
Nein, da waren ja auch alle noch in der Panik und haben alle noch schnell noch ihre, also viele noch zumindest, ihre Impfung sich reingezogen oder ihre mRNA-Spritze. Da war man ja noch nicht so weit und wusste, worauf es da hinauslaufen würde und dass das Ganze auf der Basis von Lug und Betrug gelaufen ist.
Eine solche Struktur, heißt es hier, sei ein wichtiges Element, um eine bessere Reaktion auf EU-Ebene für grenzüberschreitende Maßnahmen bei Gefahren für die Gesundheit zu unterstützen. Und der Vorschlag konzentriert sich auf die Überarbeitung des bestehenden Rechtsrahmens für schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen sowie auf die Stärkung der Krisenvorsorge und Reaktionsfunktion des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten. Das ist die ECDC und natürlich der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Und ich würde euch bitten, wenn ihr euch dafür interessiert, gebt einfach HERA bei Wikipedia ein. Dann könnt ihr auch zum Beispiel genau nachlesen, für was diese Einrichtung eingerichtet wurde. Das ist wie der Weg, der zu den Wegen führt. Und was das bedeuten könnte. Also ich gehe nur noch mal in ein, zwei Punkte rein, was unter dem Themenbereich Aufgaben steht. Um ein robusteres Koordinierungsmandat zwischen der Europäischen Kommission und den EU-Vertretungen zu schaffen, schlägt die Kommission eine Rahmenvereinbarung über schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen vor. Dazu gehören Stärkung der Einsatzbereitschaft, Planung, Empfehlungen zur Vorbereitung auf eine EU-weite Gesundheitskrise und Pandemie sowie Empfehlungen für die Annahme von Plänen auf nationaler Ebene. Also das heißt, wird einem auch gleich vorgeschrieben, was man im eigenen Land zu tun hat. Und das wird zusammen mit umfassenden und natürlich transparenten Rahmenbedingungen für die Berichterstattung und Prüfung entwickelt. Es kommen noch viele andere Punkte. Wir haben nicht die Zeit, das alles jetzt mit euch vorzulesen, denn es gibt noch zwei, du wolltest noch was sagen?
Nein.
Okay, es gibt noch zwei Meldungen, die unbedingt hier in diesen Themenbereich hineingehören aus der letzten Woche, Andreas. Die Wacker Biotech GmbH, die hat letzte Woche die Eröffnung gefeiert eines Kompetenzzentrums für mRNA-Wirkstoffe im Technologiepark Weinberg Campus. Das heißt, man will in Halle zukünftig, so heißt es hier in der Meldung vom Ärzteblatt, viele Millionen Dosen Impfstoff produzieren. In einem neu eröffneten Kompetenzzentrum sollen Wirkstoffe auf Basis von sogenannter Messenger-Ribonukleinsäure, also mRNA, hergestellt werden. Der Bau des Zentrums hat nach Angaben des Unternehmens über 100 Millionen Euro gekostet und die Wacker Biotech GmbH in Halle an der Saale ist eins der Biotech-Unternehmen in Deutschland, die, aufgepasst, im Pandemiefall im Auftrag der Bundesregierung künftig die Produktion von Impfstoffen absichern sollen. Dafür steht der Bundesregierung im Rahmen von Pandemiebereitschaftsverträgen im Bedarfsfall ein Teil der neuen Kapazitäten in dem Neubau zur Verfügung, um Deutschland schnell mit Impfstoff zu versorgen. Ich frage dich, Andreas, nach dem Desaster der Covid-Spritze, was haben die vor?
Naja, wir sehen, das ist ja nicht nur dort. Erstmal muss man sehen, wenn da 100 Millionen für das Gebäude finanziert werden, wie viel davon wird eigentlich den Staat finanziert? Das heißt, das ist erstmal eine ganz wichtige Frage. Das heißt, es wirkt nach einem Politikum. Die mRNA-Wirkstoffe sind ja ein sehr billiger Wirkstoff, ein sehr billiger sogenannter Impfstoff, den man gut nutzen kann. Und momentan geht alles wieder auf eine neue Plandemie oder Pandemie eben aus. Wir haben gerade reingestellt, gestern, glaube ich, war das, dass in der Nähe von München ein großes Pandemiezentrum eingestellt. Ach, das hast du noch hier. Das wusste ich, ich kenne ja die Sendung nicht. Also insofern ist es so, das kommt gleich noch. Also dass hier an der Stelle offenbar eine mRNA-Agenda weiter durchgezogen wird, genau wie die Klima-Agenda. Und was man hierbei erkennen muss, ist die Aberkennung auch der Menschen, was die Eigenverantwortung anbelangt. Nicht nur die Souveränität der Staaten wird jetzt aberkannt, sondern die Souveränitäten des individuellen Menschen, der für sich selbst entscheiden kann, was er nimmt, was er nicht nimmt. Er kann nicht einmal für sich entscheiden, dass er sagt, ich sehe dann euren prognostizierten Tod quasi einfach locker in die Augen und warte einfach mal ab. Selbst das erkennt man mittlerweile ab und die Leute werden stigmatisiert.
Ja, und jetzt kommen wir dazu, was du gerade angesprochen hast. Es gibt eine Immobilienseite in Bayern, www.immobilien.bayern.de. Und da gibt es auf der Seite der Immobiliengesuche ein Immobiliengesuch, und zwar direkt des Freistaats Bayern. Wer regiert da? Der König heißt Söder, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Und was ist das überhaupt? Also, öffentliche Ausschreibung, Anmietgesuch für das Pandemiezentrallager Bayern. Andreas, was ist ein Pandemiezentrallager?
Ja, das ist schwierig. Das ergibt sich dann so ein bisschen aus der Anzeige. Man macht auf jeden Fall Druck und sagt, bis zum 23.06. sollen die Angebote vorliegen. Und zwar sucht man im Umkreis von München, also bevorzugt im Umkreis bei Oberschleißheim, quasi ein Gebiet mit einer Fläche von 21.670 Quadratmetern, also nicht klein. Und da stimmt dann ganz konkrete auch Anforderungsliste, wie über IT, Infrastruktur, Barrierefreiheit und so weiter. Es geht also um Hallenlagerflächen im Außenbereich und Büroflächen. Und Hallenlager ist natürlich jetzt erstmal wichtig. Kommen da Impfstoffe rein oder sonst was? Das muss geprüft werden. Es sind besondere Sicherheitsanforderungen, alarmgesichert und so weiter. Also eine mindestens überstiegsichere Umzäunung, also das soll schon bewacht werden mit Zufahrt und so weiter und wahrscheinlich dann mit Stacheldraht. Gewünschter Mietpreis ist dann ab dem vierten Quartal 2024. Also das geht dann los und zwar mindestens auf 5 Jahre. Dann gibt es noch die Optionen obendrauf. Und man hat da offenbar vor, bestimmte Gebäude zu errichten, die in irgendeiner Form mit Pandemie-Zentrallagern zu tun haben können. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Sind das Zelte, sind das beispielsweise, wie heißen die?
Container.
Ja, Container, PCR beispielsweise, Tests oder was auch immer. Oder eben halt tatsächlich auch Impfstoffe. Es sieht auf jeden Fall danach aus, als ob das größer ausgebaut werden soll. Und das, nachdem die RKI-Protokolle als gelogen entlarvt wurden. Das ist die Dreistigkeit, die dahinter steht.
Es scheint so. Also erstmal vielen Dank an die Leserin, die uns diesen Link und diesen Vorgang zugeschickt hat. Wir sind auf solche Informationen von euch angewiesen. Es ist einfach wichtig, wenn ihr sowas seht, dass ihr uns das auch schickt, damit wir das hier veröffentlichen können. Wir wissen, wir können das wirklich nicht einordnen, aber sagen wir mal, wir finden es zumindest verdächtig und merkwürdig in Zeiten, in denen, wie Andreas es gerade gesagt hat, die Corona-Files aufgeflogen sind, die Entschwärzungen so viele Stellen noch enthalten. Wir sind ehrlich, wir sind überfordert. Wir schaffen das nicht, alles im Einzelnen durchzugehen, weswegen ihr selber aufgerufen seid, auch eure Nachforschungen anzustellen. Und wenn ihr bei diesen Nachforschungen auf Besonderheiten stößt, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Aber diese Lage im Moment ist nicht mehr zu übersehen. Auf jeden Fall ist das hier mehr als merkwürdig.
Wobei wir wirklich Wert darauf legen im Rahmen unserer drei Podcasts, weil viele sagen, es sind so viel Informationen, ich fühle mich ohnmächtig, das ist zu viel. Und die sagen dann, ich höre eigentlich nur noch eure Podcasts, um den wichtigen Überblick zu haben. Dem versuchen wir, so gerecht wie möglich zu werden. Nicht alle Details sind auch letztendlich wirklich relevant. Wir wissen in etwa, wie die groben Strukturen ablaufen. Und je mehr man darüber weiß, desto mehr kann man sich auch dagegen stellen und widerstehen. Das ist ganz wichtig.
Ja, und eigentlich hätten wir diesen Komplex heute noch machen wollen, was nämlich Militär, was Krieg, was Ukraine-Einsätze angeht. Aber diese eine Meldung wollen wir noch unbedingt besprechen, Andreas. Das ist dann auch das Letzte für heute. Sie kommt von NTV. Viel ist darüber flächendeckend auch nicht wirklich berichtet worden, weil an diesem Wochenende natürlich Europa gewählt hat. Aber ich lese mal vor, was die Überschrift und die Meldung beinhalten. Überschrift: keine US-Soldaten in Ukraine. US-Regierung erteilt Macron eine Absage. Also, und dann heißt es, die US-Regierung plant keine Beteiligung an der Initiative von Frankreichs Präsident Macron, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Rande eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Frankreich, Biden respektiere Macrons Haltung, aber er habe seit Beginn klar gemacht, also seit Beginn des Krieges in der Ukraine, dass er keine amerikanischen Soldaten dorthin entsenden werde. Das war bislang so, das wird auch in Zukunft so sein, betonte Kirby und unterstrich damit weiterhin die Haltung der USA. Das hatte übrigens auch General Couillard gesagt, dass die Amerikaner das nicht unterstützen werden. Und wörtlich sagte er dann, dazu gehöre, dass wir hier keinen dritten Weltkrieg und keinen Krieg mit Russland wollen, denn das hätte katastrophale Folgen für den gesamten europäischen Kontinent, sagte Herr Kirby. Und das sei nicht im Interesse der Vereinigten Staaten. Wörtlich, daraus hat der Präsident keinen Hehl gemacht und er wird auch weiterhin keinen Hehl daraus machen.
Also ich finde, da steckt ja so viel drin in dieser Nachricht. Und ich muss hier verweisen noch einmal auf einen Podcast, den wir vor ein, zwei Wochen gemacht haben. Vor ein, zwei Wochen zur Council on Foreign Relations, wo es darum ging, dass man die Europäer in den Krieg reinbringen will. Aber im Falle der Tötung von europäischen Soldaten durch russische Soldaten kein Bündnisfall mit der NATO ausgelöst wird. Und das ist genau das, wo ich gesagt hatte damals, da sehe ich eine große Gefahr. Couillard bestätigt das Ganze jetzt nochmal in seiner ganz klaren Form. Und jetzt bestätigt es sogar Joe Biden, der jetzt nämlich sagt, die Europäer sind nämlich schon bereits in diese Kriegsfalle gelaufen, rüsten jetzt gerade auf, kommen auch aus dieser Panikmache nicht mehr raus. Pistorius und alle, wie sie da sind, sind dramatische Kriegshetzer geworden und sie kommen nicht mehr raus aus dieser Falle, in die sie sich haben reinmanövrieren lassen. Das lässt auch tief blicken auf deren Gesamtstruktur und Fähigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen, aber das ist nicht die Sache. Und jetzt sagt USA, natürlich auch im Hinblick auf die Wahlen, die bevorstehen, wir werden auf gar keinen Fall USA in eine Kriegsgefahr bringen, zumal ja auch gerade russische Atom-U-Boote in Kuba anlegen. Auch das, was ja so ganz locker weggewischt wurde vom Weißen Haus, könnte ein Problem sein. Also überlässt man jetzt die Europäer sich selbst. Und das wirklich Irre ist, dass die Europäer es offenbar überhaupt nicht schnallen, dass sie einfach nur gespielt werden wie ein Ball, den man mal nach links und mal nach rechts tritt.
Ja, und vielleicht dann doch noch, auch wenn es jetzt doch ein bisschen später wird, die nächste Meldung. Du hattest vorhin schon gesprochen über die Aussagen von Boris Pistorius als Verteidigungsminister. Der hat ja ordentlich was vor mit dem Aufrüsten, nicht nur durch Geld und Waffen, sondern auch durch Menschen. Es heißt hier in einem Beitrag der Berliner Zeitung, dass eben die NATO auch deutlich mehr fordert von Deutschland, was Soldaten angeht. Und die NATO-Planungen bedeuteten absehbar eine Erhöhung des Personalziels von bisher 203.000 Soldaten auf tendenziell deutlich über 272.000 Männer und Frauen in den Streitkräften, hat der Spiegel am Freitag berichtet. Da könne die Reserve nur ein Baustein sein. Und Pistorius will diese Woche am Mittwoch seinen Vorschlag für ein Modell der Wehrpflicht erläutern. Wörtlich sagt er, wir brauchen einen Wehrdienst als Grundlage für einen schnellen Aufwuchs und die Durchhaltekraft unserer Bundeswehr im Verteidigungsfall. Und da müsse auch die Reserve deutlich aufgestockt werden. Und einer seiner rechten Hände, Hoppe, ich sag euch gleich noch genau, was der tut, der sagt, ohne Reserve geht es nicht, das sehen wir in der Ukraine. Das müsse jetzt in die Köpfe von allen. Also da ist schon Nachdruck. Die Strukturen müssten so sein, dass diese Reserveeinheiten in die aktive Truppe integriert werden könnten. Wörtlich sagt er, das gab es alles im Kalten Krieg, aber es ist eben seit 30 Jahren vernachlässigt worden und einfach nicht mehr existent. Es gibt dazu noch ein paar ganz wenige, die das noch wissen. Die zapfen wir gerade ab, um die Fähigkeiten noch abzubilden.
Ja, klare Aussage. Wir sehen, hier ist genau die Argumentation noch einmal, wie Europa in die Falle reingelaufen ist jetzt und dieses Spiel einfach stumpf weiterspielt, anstatt jetzt voll auf die Bremse zu drücken. Wenn jetzt halbwegs eine vernünftige Politik eintreten würde, und da kann man wirklich nur hoffen, dass wir jetzt durch diese demokratischen Einflüsse, die wir haben nach dieser Europawahl, weil das war ein Sieg für die Parteien, die auf den Frieden ausgelegt sind, gegenüber die Eskalationsparteien, die momentan an der Macht sind. Das ist wirklich wichtig. Und wenn wir diesen Zusammenhang kriegen, sehe ich hier eine Chance, dass man eben doch in eine Friedensverhandlung kommen kann. Und darauf sollten wir auch alle unsere Gedanken konzentrieren. Das ist einer der wesentlichen Punkte, unsere Gedankenformen so stark zu machen, dass dieses Gedankenfeld der Friedensverhandlungen immer größer und stärker wird, wo dann irgendwann niemand mehr gegen ankommen kann. Und wenn dann eine Friedensverhandlung käme, könnte man das Problem nämlich an der Stelle umgehen.
Ja, ich möchte trotzdem noch ein Zitat bringen und euch auch nachreichen, wer Andreas Hoppe ist. Der ist Generalleutnant, Stellvertreter des Generalinspekteurs und Beauftragter für Reservistenangelegenheiten. Und der hat der deutschen Presseagentur eben noch mitgeteilt, dass es Ziel sei, Reservekompanien oder Reservebataillone so auszustatten und auszubilden, dass sie nahtlos in die Operationsführung einer Brigade eingebaut werden könnten. Er sagt, wenn man in die Ukraine guckt, sind wir einfach nicht durchhaltefähig und aufwuchsfähig, wie wir momentan dastehen. Dafür brauchen wir eine Reserve, die in der Lage ist, Kräfte auch komplett zu ersetzen. Gebraucht würden Spezialisten, aber, und das ist ein Wording, aber schlicht auch Masse. Beispielsweise für Aufgaben im Heimatschutz, also für die Sicherung von Infrastruktur, ja. Verkehrswege und Militäranlagen.
Naja, und mit dem Ersetzen meint er natürlich auch, wenn dann durch kriegerische Aktivitäten dann mal eben 1.000 Menschen ums Leben kommen, dann müssen die wieder ersetzt werden, die Soldaten, deren Leichen man dann wegnimmt. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, wenn dieses Ding erst einmal anfängt, so zu laufen, gibt es kein Zurück mehr. Es geht darum, den ersten Schuss, die erste Bombe, die erste Rakete zu vermeiden, die Europäer mit reinzieht.
Du hast gesprochen in den letzten Tagen mit einer Familie aus Deutschland, wo schon ein eine Einladung sichtbar wurde.
Ja, also es gibt schon bereits Ankündigungen und es gibt auch bereits schon Formulierungen für diese Briefe. Man spricht dann, glaube ich, vom sogenannten besten Jahr. Das soll das beste Jahr werden. So werden die jungen Leute dann rangeholt. Dein bestes Jahr liegt vor dir, so ungefähr. Und damit meint man dann diese neue Wehrpflicht.
Ja. Ihr Lieben, Andreas hat es gerade gesagt, stärken wir das morphogenetische Feld für Frieden. Dafür gibt es das Abendgebet übrigens hier im Kanal immer nur montags, mittwochs und freitags. Aber wir treffen uns trotzdem auf dieser geistigen Ebene jeden Abend zwischen 21 Uhr und 21.45 Uhr, je nachdem, wie ihr Zeit habt, euch dazu zu schalten. Und ich möchte immer wieder erinnern an die wichtigen Worte der US-Politikerin und US-Journalistin Naomi Wolf, die klar gemacht hat, die auch diese Hinweise aus gewissen Kreisen bekommen hat, wie doch die Geheimdienste und anderen politischen Einrichtungen zittern, wenn die Menschen in ihre Kraft treten und dieses morphogenetische Feld des Friedens nähren.
Richtig, und das ist schwierig für reine Sachdenker sich vorzustellen, dass Geheimdienste Angst vor dem Gebet haben. Und da gibt es Unterlagen zu. Angst vor dem Gebet, nämlich diese Kraft, die von den Menschen ausgeht, das ist eine Kraft, gegen die es keine Waffen gibt.
Das war's, ihr Lieben. Wir hören uns zum Abendgebet. Wir treffen uns zum Abendgebet. Und soll keiner glauben, er könne nichts ausrichten. Wir können eine ganze Menge tun. Aufklären, wachsam sein und beten. Danke.
Ja, in diesem Sinne, wir gönnen uns jetzt einen Kaffee und wünschen euch alles Liebe.